Heute spreche ich mit Frank Behrendt. Nach beruflichen Stationen bei Bild, Henkel, RTL und Universal Music wurde der Absolvent der Deutschen Journalistenschule Vorstand der Fischer Appelt AG. Mittlerweile ist er für die Kommunikationsagentur Serviceplan tätig, hat einen Bestseller geschrieben und wurde 2017 zum PR-Kopf des Jahres ausgezeichnet. Wer bei diesem Lebenslauf eine gut geölte Managermaschine erwartet, der liegt falsch. Frank Behrendt hat grundsätzlich gute Laune und wurde, obwohl er nicht allzu viel vom Meditieren hält, vom Handelsblatt zum Guru der Gelassenheit getauft. Ein medialer Ritterschlag in einer Welt voller Hamsterräder und Burnout-Patienten. Wie wir unsere Leidenschaft entdecken, wann Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und was er aus einer gescheiterten Ehe fürs Leben gelernt hat, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Frank Behrendt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Also wir haben dann 50.000 Mark im Jahr verdient mit 16, 17, was richtig viel Geld war. Und ich war nachher dann Chef und habe dann die Nachbarskinder alle für uns arbeiten lassen und das Geld gezählt. Das war großartig. Man kann seinen Job gar nicht lieben, denn Liebe heißt, sich selbst zu verschenken. Und verschenken kann man nur, was man besitzt. Und einen Job besitzt man nicht. Das ist eine legendäre Szene von meiner Mutter, die gesagt hat: Frank, was möchtest du später mal werden? Und hat der kleine Frank gesagt: Ich möchte Winnetou werden.
Lieber Frank, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Das weiß ich zu schätzen. Und ich würde gerne das Gespräch beginnen mit einem kurzen Steckbrief.
Okay.
Dein Name?
Frank Behrendt.
Dein Alter?
Oh, 55. Das ist hart.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist die Welt. Ich stamme aber aus Celle in Niedersachsen.
Deine Geschwister?
Mein Bruder Ulf, 2 Jahre jünger, und meine kleine Schwester Hilke ist 5 Jahre jünger.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild am Ende des Tages ist es Winnetou, am besten verkörpert von Pierre Bries.
Weil?
Weil der ein großer Häuptling war und mich das immer schwer beeindruckt hat, wie weise und wie menschlich er mit seinem Stamm, aber selbst mit seinen Feinden umgegangen ist.
Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was willst du trinken?
Früher hätte ich Bacardi Cola getrunken. Heute trinke ich ein Spezi.
Spezi. Nehmen wir an, ich komme dazu, setze mich dazu mit einem Glas Weißwein. Und wir kommen ins Gespräch und nach einer Weile frage ich dich: Mensch, Frank, scheint ein recht guter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
Da würde ich sagen, am Ende des Tages bin ich Kommunikationsberater.
Was steht auf deiner Visitenkarte?
Was steht auf meiner Visitenkarte? Da steht Senior Advisor, also weiser alter Häuptling. Da steht Senior Advisor bei Serviceplan, PR und Content, um es ganz genau zu sagen.
Okay. Und was genau steckt dahinter? Also was genau machst du da?
Wir sind eine Agentur, die sich mit Kommunikationsberatung und mit Inhalten beschäftigt, Neudeutsch heute Content. Und ich berate Unternehmen, Personen und Institutionen, wie sie sich optimal in der Öffentlichkeit präsentieren, kommunikativ, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den klassischen Medien.
Was ist denn so, wenn du jetzt bisher auf das Jahr 2018 blickst, so das berufliche Glanzlicht bisher gewesen?
Das berufliche Glanzlicht, gibt es eigentlich jeden Tag ein neues Glanzlicht. Insofern, ich definiere vor allem mein Leben nicht über berufliche Glanzlichter, sondern das hauptsächliche Glanzlicht dieses Jahres waren die Sommerferien. Die dauerten 3 Wochen. Und das absolute Glanzlicht, wird auch meine Tochter bestätigen, war, dass ich 3 Wochen lang meine 3 Handys, die ich habe, ausgeschaltet hatte. Und ich habe einen komplett social-freien Urlaub genossen. Und meine Tochter hat ein Bild gemalt, da stand drauf: Ferien ohne Handy ist toll. Und da hat sie recht.
Von der Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es dir, wenn du ganz ehrlich bist, gefallen?
Ich würde sagen, am ersten Tag 9 und am letzten Tag 0.
Krass. Ja. Hast du irgendwelche Tipps, die du mitnehmen kannst für jemanden, der das auch ausprobieren möchte?
Ich würde sagen, man muss es stückweise probieren und kann am Wochenende schon mal anfangen. Ich habe ja auch am Wochenende mal angefangen und das war auch eine Idee meiner Jüngsten, dass wir an den Adventssonntagen die Smartphones ausgeschaltet haben, um einfach wieder miteinander zu reden, Plätzchen zu backen, zu spielen, etc. Und haben festgestellt, am Sonntag ist auch so ein Tag, da passiert nun wirklich nicht so viel. Es gibt Verrückte, die auch auf LinkedIn am Sonntag rumfummeln, aber das braucht man wirklich nicht. Und am Sonntag mal auszuschalten, ist ein erster Schritt und plötzlich stellt man fest, es ist so großartig, man kann es auch mal am Mittwochabend ausschalten oder am Samstag und dann kann man es sich so hocharbeiten und dann schafft man auch 3 Wochen.
Also der erste Ratschlag an dieser Stelle, Digital Detox in den Alltag einbauen.
Ich finde, es ist dringend notwendig, weil sonst wären wir alle völlig verrückt und ich glaube, man muss einfach auch mal abschalten und das reale, das analoge Leben hat auch noch seine positiven Seiten und ich glaube, dieser Mix macht es. Ich bin ein großer Freund von digital und ich liebe ja noch auch alle digitalen Kanäle, aber ich finde, wer nicht mehr selber weiß, wo die Austaste ist, der kriegt ein Problem und ich finde, es gibt so viele Menschen rund um mich rum, ich erlebe es ja auch jeden Tag, die Burnouts haben oder die am Rad drehen, im wahrsten Sinne des Wortes und davor muss man sich selber schützen und ausschalten hilft.
Jetzt bist du ja abgesehen von deiner Tätigkeit bei Serviceplan vom Handelsblatt als Guru der Gelassenheit getauft worden.
Wow.
Was hast du gedacht oder wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal gelesen hast?
Ich habe laut gelacht und fand es großartig. Und ich kenne auch die Redakteurin, die Katrin Bierleck vom Handelsblatt, die ich sehr schätze seit vielen Jahren. Die kennt mich auch seit vielen Jahren. Deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass so eine wirklich renommierte und profunde Redakteurin eines Top-Mediums und nicht irgendeiner Wald- und Wiesenzeitung mich so bezeichnet. Und ich finde, Guru der Gelassenheit, das hatte auch sehr viel von Wertschätzung. Das war im Handelsblatt, ist das kein Witztitel, sondern das hat schon auch ehrliche Wertschätzung. Und die kennt mich auch und weiß, dass ich auch wirklich so bin. Insofern habe ich gelacht, aber habe mich danach richtig, richtig gefreut und war auch ein bisschen stolz drauf.
Wie wird man denn, wie du bist?
Ich glaube, das hat am Ende des Tages viel mit Erziehung und Kindheit zu tun. Also nichts kommt von nichts, ein berühmter Satz meines Vaters. Und der stimmt auch. Und es hat auch etwas mit der Anlage zu tun. Wie ist man aufgewachsen? Welche Möglichkeiten hatte man, sich kreativ zu entfalten? Was haben die Eltern einem vorgelebt? Und meine Eltern waren, obwohl sie Lehrer waren, in ihrer Freizeit irgendwie ziemlich gelassene Leute. Und das hat sich wahrscheinlich auf mich übertragen. Und ich war immer schon ein Freigeist, ein Freidenker, ein Andersmacher, hab Dinge anders gemacht als andere. Und da gehört auch dazu, die Dinge nicht immer ganz so ernst zu nehmen, mit einem gewissen Augenzwinkern. Das habe ich mir, Gottlob, bis heute bewahrt. Und ich glaube, ich bin ein großes Kind geblieben. Und das erleichtert auch das erwachsene Leben.
Gibt's so typische Situationen, die dich aber aus deiner Gelassenheit bringen?
Nee, nicht mehr.
Also ich was war es früher?
Ach ja, früher hat man sich aufgeregt über einen Stau oder wenn ein Zug zu spät kam oder wenn man ein Flieger gestrichen wurde, hat man sich aufgeregt und dann gehörte man auch vielleicht vor 20 Jahren zu den Verrückten, die der armen Ground Hostess sagten, wenn sie nicht sofort für eine Maschine sorgen, beschwere ich mich bei Herrn was ich wie, beim Vorstandsvorsitzenden, also peinlich, heute lache ich darüber, aber damals hat man sich echt noch aufgeregt, wenn man im Stau stand, obwohl es eigentlich ja völliger Bullshit ist, weil es ändert sich nichts. Heute drehe ich das Hörspiel lauter und freue mich, dass ich Zeit habe, das Hörspiel zu Ende zu hören. Und wenn die Maschine ausfällt, ja, liebe Zeit, wir haben heute digitale Geräte, dann schreiben wir halt was, ist doch kein Problem.
Also gehört diese Fähigkeit, dass jemand gelassen sein kann, korreliert das in erster Linie mit dem Lebensalter?
Das bin ich fest von überzeugt. Es hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Und wenn man sich die alten Häuptlinge anguckt, deswegen, ich bin ein großer Indianer-Fan, bekennender Winnetou-Fan, der Rat der Alten, das waren immer weise Leute. Da saß ja kein Heißsporn mit 18 und sagte, wir ziehen sofort in den Krieg, sondern die sagten dann, lass uns beide Seiten hören, lass uns erstmal abwägen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man sagt, im Alter von 55, auch wenn ich mich wie 39 fühle und noch sehr vital und junge Kinder habe, ist man irgendwie, man muss nicht jeden Tag mehr sich selbst und allen anderen beweisen, was man für ein toller Hecht ist. Und das macht einen deutlich entspannter. Also Lebenserfahrung ist, glaube ich, ein Gut, das mit Gelassenheit etwas zu tun hat. Aber man kann auch in jüngeren Jahren schon etwas gelassener sein. Ich glaube, man muss heute auch gelassener sein. Wenn man das nicht macht, wird man von der digitalen Welt komplett eingesogen und dreht am Hamsterrad.
Was machst du denn tagtäglich, um gelassen zu sein?
Das hat etwas mit Ritualen zu tun. Und ich glaube, Rituale, das ist zum Beispiel der erste Espresso. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Espresso-Fan, habe ja von dir auch schon einen bekommen. Ja, sehr gut übrigens. Ja, hervorragend, hervorragend. Schon der Geruch und der Geduft war schon toll. Also den ersten Espresso trinke ich traditionell immer draußen auf der Terrasse. Erste Amtshandlung, ich gehe runter, bringe den Hund raus. Hunde müssen ja mal raus. Ich habe eine kleine französische Bulldogge und mein Job ist es, die runterzubringen. Und dann trinke ich im Sommer, im Winter, ob es regnet, völlig egal. Terrasse ist überdacht, mit Mantel oder im Sommer halt nur im T-Shirt, einen ersten Espresso. Und das ist ein wunderbares Warm-up des Tages im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gehört es zu meinen Ritualen, mit dem Hund rauszugehen ans Rheinufer oder in den Forstbotanischen Garten. Ich lebe in Köln. Und das ist auch Moments of Excellence. Handyhaus, eine halbe Stunde mit dem Hund am Rhein rumtollen. Das ist so wie in Kanada oder in den Northwest Territories, wo ich als Jugendlicher war. Großartig. Und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann noch ein guter Song irgendwo, der mich, Udo Lindenberg, ich mach mal Ding. Und dann bin ich, dann kann eigentlich alles passieren. Es ist mir vollkommen egal. Ich bin und bleibe den Tag über tiefenentspannt.
Den Song verlinke ich definitiv in den Shownotes.
Ich mach mal Ding und dann scheißegal, was die anderen labern, nicht sagen. Also ich finde, den drehe ich morgens im Auto mal ganz laut, weil wenn du mit Udo Lindenberg, ich mach mal Ding ins Büro fährst, dann ist dir wirklich alles scheißegal, was irgendwelche Leute labern.
Meditierst du?
Nee.
Weil?
Wäre mir, glaube ich, zu stressig irgendwie meditieren. Also ich gucke in den Himmel und gucke in die Weite, ich höre Musik, ich gucke meine Frau, meine Kinder an. Da müsste ich ja die Augen zu haben und da müsste ich irgendwie so versunken sein. Ich glaube, dafür bin ich zu aktiv. Ich bin ja nicht zappelig oder irgendwie gestresst, aber meditieren, ich weiß, dass meine Frau mich in diversen Urlauben immer zu irgendwelchen Yoga- und Meditationskursen geschleppt hat. Aber das Ende vom Lied war, ich bin nach 2 Minuten eingeschlafen und habe geschnarcht. Und deswegen wurde ich dann immer wieder verbannt aus diesen Kursen. Und insofern bin ich, glaube ich, besser irgendwo am Strand. Und ich beobachte auch zu gerne Leute. Also mich entspannt, wenn ich irgendwo sitze und beobachten kann. Bringe das ja oft aufs zu Papier und schreibe dann eine Kolumne oder was für meine Bücher. Also nur so rumliegen und dann mich versinken. Vielleicht mache ich das im Alter, aber ich fühle mich noch zu jung dafür.
Das finde ich interessant, weil wir verbinden ja vor allem in der heutigen Zeit Gelassenheit schnell mit dieser, ja, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit in sich ruhen. Und das finde ich interessant, dass du sagst, nee, das mache ich gar nicht.
Nee, also ich würde sagen, ich bin trotzdem sehr achtsam. Und deswegen alleine Handy ausschalten, finde ich schon was extrem Achtsames und Entspannendes. Und ich finde, man muss ja nicht unbedingt meditieren, um trotzdem entspannt zu sein. Also ich, wenn ich irgendwo sitze und gucke in den Himmel, oder letzte Woche habe ich 3 ältere Leute getroffen, die saßen auf einer Parkbank und guckten einfach nur geradeaus. Da war nichts außer einer Wiese und einem Himmel. Fand ich bemerkenswert und da habe ich die 3 gefragt, warum sie da so sitzen. Und da sagten sie, wissen Sie, junger Mann, wir sind einfach glücklich, dass wir auf dieser schönen Welt sein dürfen. Man muss sagen, das ist für mich Inspiration, Gelassenheit. Und wenn ich jetzt meditiert hätte, ich die 3 ja gar nicht getroffen, da wäre ich ja in mich selbst versunken gewesen. Also Meditation ist etwas, was nicht zu meinem Kosmos gehört. Ich finde das wunderbar, wenn das jemand hilft. Also ich bin ja ein extrem gelassener Mensch auch, was den Respekt vor anderen Leuten und anderen Sichtweisen angeht. Jeder muss seinen Weg finden, mit dem er happy Weg ist. Meiner ist es nicht. Also ich habe die Augen lieber offen und bin aber trotzdem entspannt.
Mhm. Du hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Der Titel Liebe dein Leben und nicht deinen Job, und darin beschreibst du 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung. Wenn du von diesen 10 Ratschlägen uns jetzt in diesem Moment nur einen einzigen weitergeben dürftest, welcher wäre das?
Das ist und bleibt mein Lieblingsratschlag oder die Masterthese, und die heißt immer noch, und das wird auch immer so bleiben, liebe deine Freunde, dich selbst, dein Leben und deine Familie, aber niemals deinen Job. Das ist eine Fokussierung, die ich für mich persönlich brauche. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Distanz zu meiner Arbeit. Ich arbeite gerne, gar keine Frage, aber lieben ist etwas bei mir, was nur mit Menschen zu tun hat. Und insofern glaube ich, diese Achtsamkeit, das ist auch die Eigenliebe, zu gucken, was tut dir gut und nicht zu vergessen, was wollen immer nur andere, und du bist ja dann auch im Job oft ein Rädchen im Getriebe. Meine Familie, meine Freunde sind ganz wesentliche Eckpfeiler in meinem Leben, meine Kinder, meine Frau, ohne die bin ich gar nichts. Und insofern, das ist für mich das Allerwichtigste, nie zu vergessen, jeden Morgen, dass du einen Kosmos hast von Menschen, die dir gut tun, aber die auch eine Verpflichtung bedeuten, selber ihnen gut zu tun. Und dieses Symbiotische zwischen Menschen ist für mich die Essenz des Lebens, und der Job ist sinnvoll, der ist okay, der bringt mir Geld, alles in Ordnung, aber er wird nie die Bedeutung haben, dass ich deswegen irgendeinen der Menschen, die mir was bedeuten, vernachlässige. Und deswegen ist das für mich die Essenz. Alle anderen Ratschläge, die anderen Ratschläge sind situativ, wie man seinen Job gut strukturiert, wie man sich Zeit spart, wie man sich Pausen schafft, aber ohne die Basis, das Fundament, und das hat etwas mit Liebe zu tun zu Menschen, braucht man den ganzen Kram nicht zu machen.
Finde ich bemerkenswert. Job nicht lieben, darauf, das würde ich auch noch unterschreiben, aber die Tätigkeit lieben, geht das für dich in Ordnung?
Ich sag mal, auch da bin ich entspannt und gelassen, und wenn jemand das liebt, was er tut und sagt, ich liebe das, wunderbar. Also ich habe auch mit Künstlern gesprochen, wenn jemand sagt, ich bin Schauspieler aus Leidenschaft oder ich male Bilder und ich liebe es, Bilder zu malen, wunderbar. Aber wenn mir einer erzählt, er macht einen Bürojob und den liebt er, dass er jeden Tag irgendwelche Akten von rechts oder links oder Versicherungen bearbeitet, das macht er, man kann es auch gerne machen. Ich will auch sagen, ich arbeite auch gerne in Teilbereichen, wenn es um den Faktor Mensch geht, auch leidenschaftlich, aber Liebe ist ein großes Wort. Und da finde ich, muss man differenzieren. Liebe, ich war in Heidelberg und habe einen Philosophen getroffen. Und der Philosoph hat über mein Buch bei einer Veranstaltung gesprochen und sagte, da sprang er auf und sagte, ich muss Herrn Behrendt in allen Punkten recht geben. Denn man kann seinen Job gar nicht lieben. Denn Liebe heißt, sich selbst zu verschenken. Und verschenken kann man nur, was man besitzt. Und ein Job besitzt man nicht. Der ist einem geliehen, der ist man angestellt, etc. Das fand ich von einem Philosophen einen extrem spannenden Ansatz, zu sagen, du kannst deine Arbeit gar nicht lieben. Du kannst sie gerne machen, du kannst sie mit Leidenschaft machen, aber Liebe ist ein Ausschließlichkeitsfaktor, ist etwas auf Gegenseitigkeit, und die Arbeit liebt dich ja auch nicht. Weil was passiert, wenn rationalisiert wird, Zusammenschluss, dann fliegst du halt raus. Wo ist die Liebe? Weg.
Jetzt kommst du aus der Agenturwelt. Da wird ja häufig gearbeitet wie im Consulting, aber nicht so bezahlt wie im Consulting.
Kommt drauf an, ja.
Und wenn wir zurück auf die Gelassenheit kommen, ist das nicht ein bisschen zynisch, von solchen Menschen oder auch Mitarbeitern zu erwarten, ja, jetzt sei doch auch noch gelassen in deinem Leben?
Nein, glaube ich nicht, weil ich finde, Gelassenheit hat nichts mit mangelnder Professionalität zu tun. Also ich finde, man muss, seinen Job mache ich ja auch, professionell machen. Es gibt aber im Arbeitsleben, auch in der Agentur, und das ist ja genau mein Punkt, ich arbeite selber in der Agentur, gibt es Freiräume, die jeder selbstbestimmt sich schaffen kann. Ob es die Mittagspause ist oder Breaks zwischendurch. Und gerade in der Agentur sagt ja keiner, also ich zumindest nicht als Chef, du musst jetzt um 6 Uhr nach Hause gehen, sondern wenn jemand sagt, ich arbeite am See besser und habe die bessere Idee, oder zu Hause, wir haben heute alle Möglichkeiten durch Digitalisierung. Das heißt, da gibt es eine große Variabilität, was Gestaltungsspielraum von Arbeitszeit betrifft. Und das hat etwas mit Gelassenheit zu tun. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne in meiner Mittagspause eine Stunde am Rheinufer aufs Wasser gucken und das Handy aushaben, mach es doch einfach. Da kann der Gelassenheit genau zelebrieren. Heißt aber nicht, wenn ein Kunde sagt, ich brauche morgen um 9 das Booklet, dass er sagt, ich bin jetzt mal so gelassen, kriegt er nicht. Natürlich kriegt er das auch von mir, da arbeite ich halt nachts um 3. Aber wenn ich sage, ich zum Beispiel möchte um 7 Uhr mit meiner Familie Abendessen, dann bin ich um 7 Uhr zu Hause, und wenn die Kinder im Bett sind um 8, arbeite ich halt dann weiter. Das ist die Freiheit, die ich mir nehme. Und da kann ich auch gelassen sein, von 7 bis 8 mit der Familie Spaß zu haben, und arbeite halt dann angespannt oder professionell um 9 Uhr weiter. Und das ist genau das, was ich meine.
Aber kann man sich diese Freiheitsgrade nicht erst dann nehmen, wenn man eine gewisse Verantwortung auch trägt im Unternehmen?
Kommt drauf an. Das ist alles eine Frage auf Gegenseitigkeit. Und in der heutigen Welt, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben, wo Leute gesucht werden, habe ich als Arbeitnehmer, wenn ich gut bin, also wir reden ja nicht von Flachpfeifen, wir reden von Leuten, die einen substanziellen Wertbeitrag leisten. Und wenn du zu mir kommst und sagst, hör mal zu, Frank, ich möchte heute mit meiner Freundin um 3 Uhr letztendlich surfen gehen, du kriegst aber morgen früh um 9 die Präsentation, die mache ich heute Nacht fertig, dann würde ich sagen, Aaron, just do it, hab Spaß. Viel Spaß euch beiden. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass man nicht Nein sagt und sagt, ich mache das nicht, sondern dem Chef, dem Vorgesetzten, dem Kollegen einen Lösungsweg zeigt und sagt, hör mal zu, du kriegst es just in time. Und wir haben heute alle Projektmanagement-Tools, um alles zu sehen, wann muss wer was liefern. Es steht aber nicht drin, dass ich sage, die Deadline ist bindend. Aber wann du es machst, wo steht, dass du nicht nachts von 4 bis 5 das machen kannst, wenn du eine Nachteule bist, oder machst es morgens um 5? Ich bin oft genug früher aufgestanden, mach dann meine Dinge. Das ist der Freiraum, den du hast, und du kannst trotzdem am Leben teilnehmen, mit deinen Freunden dich treffen, mit deiner Freundin Spaß haben, mit deinem Freund, deinem Partner, was auch immer. Und das ist das, was ich meine, unabhängig von der Ebene. Auch ein Junior Consultant hat das Recht, zumindest bei mir und in meiner Denkrichtung, dass er sagt, ich habe eine Familienfeier am Freitag um 5, also gehe ich um 3, hau dafür am Sonntag rein und du hast es am Montag um 9. Wo ist das Problem?
Kann jeder Mensch lernen, gelassen zu werden? Oder gibt es so gewisse Charakterzüge, die das manchmal verhindern?
Also ich bin inzwischen überzeugt, nachdem ich viele Menschen ja auch getroffen habe, auch viele Reaktionen auf mein Buch kriege und nach wie vor viel mit Menschen rede, dass die Grundgelassenheit ist ein bisschen auch Erziehungssache, ist auch ein bisschen in Menschen angelegt. Du kannst bestimmte Tools lernen, um gelassener, um anders zu interagieren. Also da kannst du an dir arbeiten, da kannst du dir Wege schaffen, um besser voranzukommen. Aber ich glaube, es hilft natürlich, wenn du eine gewisse Grundgelassenheit in die Wiege gelegt bekommen hast oder von den Eltern vorgelegt bekommen hast. Aber ich denke mal, man kann nachjustieren.
Gibt es Jobs, in denen es schwierig ist, gelassen zu sein, aus deiner Sicht?
Mit Sicherheit. Also ich finde, ich habe einen hohen Respekt auch vor vielen verantwortungsvollen Tätigkeiten, ob das bei der Polizei ist, ob das im Pflegeberuf ist irgendwo. Da natürlich im klassischen Job kannst du nicht gelassen sein, weil es geht um Menschen, es geht um Menschenleben, Krankenhaus, Feuerwehr, etc. Da geht es um etwas Substanzielles. Auch ein Pilot kann nicht während des Fluges gelassen sein. Da geht es um die Freiräume, die er dazwischen hat. Also der hat ja auch Landung, der hat entsprechend Layover, wo er sich wieder auf den nächsten Flug vorbereiten kann. Da geht es um die Geschichten. Auch die meistbeschäftigte Pflegekraft, der Polizist haben Ruhepausen. Und die so zu gestalten, dass du einen neuen Impuls kriegst, dass du andere Eindrücke hast neben deinem Job, dass du da etwas gelassener zelebrierst, ist, glaube ich, sogar wichtig, um deinen wirklich fordernden Job auch wirklich hundertprozentig fokussiert zu machen. Aber ganz klar, im Job selber kannst du nicht den Gelassenen spielen und Hängematte liegen. Mache ich ja übrigens auch nicht.
Muss ich eigentlich mit mir und meinem Leben im Frieden sein, dass ich gelassen sein kann? Oder muss ich erst lernen, gelassen zu sein, damit ich mit mir und meinem Leben in Frieden bin?
Das ist eine gute Frage. Ich bin fest eigentlich überzeugt, dass du in deinem Leben erstmal einen gewissen Grundfrieden haben musst, sonst kannst du gar nicht gelassen sein. Weil das mit dir eins sein, mit deiner Situation happy sein, das ist ein ganz essentieller Punkt. Das hat übrigens nicht etwas nur mit materiellen Dingen zu tun. Das ist ja ein Scheinglaube, dass man sagt, ich muss ganz viel Geld verdienen, dann bin ich ganz gelassen. Im Gegenteil, ich habe oft genug in meinem Leben Leute getroffen, die hatten ganz, ganz wenig. Und in meinem Buch beschreibe ich ja auch die Szene aus Kanada, wo ich einen Lebenskünstler getroffen habe, den Mike aus Brighton, der sein finanziell besser gestelltes Leben aufgegeben hat, um in Kanada Kanu zu fahren und mit ganz wenig lebt und ein viel glücklicherer und gelassener Mensch geworden ist. Das ist die Grundsatzfrage, der ist mit seinem Leben im Reinen, also kann er gelassen sein. Ich kann aber nicht sagen, ich bin jetzt mal ganz gelassen und deswegen ist mein Leben auch dann im Reinen. Ich glaube, du musst erstmal an der Substanz arbeiten und das ist das Fundament ist dein Leben, auf dem baut alles auf. Alles andere, Arbeitsleben, Surrounding, finanzielle Thematiken rundherum, das sind Dinge, die du nachher mit beeinflussen kannst. Aber erstmal brauchst du eine Balance in deinem Leben und dafür muss man was tun. Und deswegen, ich sage oft genug, um gelassen zu werden, musst du hart arbeiten an dir selbst.
Als Guru der Gelassenheit bist du ja auch Chef. Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die nicht gelassen sind?
Ich versuche ihnen zu helfen, weil ich ja selber weiß, wie gut es tut, auch gelassener zu sein. Und ich glaube, ich bin als Chef jemand, der natürlich einen hohen Anspruch hat an Qualität und den liefere ich ja selber auch. Aber es ist kein Weltuntergang, wenn ein Mensch mal einen Fehler macht. Ich bin ja jemand, der meine Leute ermutigt, mutig zu sein, auch mal selber Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, wenn sie einen Fehler machen, dann ist das okay. Dann stelle ich mich auch vor die. Auch so ein Typ Chef bin ich, der letztendlich nicht die Leute im Regen stehen lässt, sondern sagt, ich, genau wie ein Trainer, bin verantwortlich für das, was nachher passiert. Aber man sollte den gleichen Fehler nicht zweimal oder dreimal machen. Man sollte daraus lernen und eine Lösung finden, wie man künftig solche Fehler vermeiden lässt. Aber ansonsten natürlich bin ich ein großer Freund davon, dass das, was ich predige, auch die Menschen in meinem Umfeld, Mitarbeiter, Kollegen und Kollegen machen. Ich habe ja viel mein Buch geschenkt, viele haben es auch gelesen und reden mit mir darüber. Und das finde ich ganz wunderbar, wenn Leute sagen, ich habe mir was von dir abgeguckt, ich mache auch keine Abendtermine mehr oder ich mache meine Mittagspausen anders. Guter Tipp, habe ich übernommen, finde ich. Klasse.
Das mit den Abendterminen, das würde ich gerne aufgreifen. Das machst du, ne? Du hast irgendwann angefangen, keine abendlichen Termine mehr zu vereinbaren.
Nee.
Und kannst du das kurz beschreiben, warum und was es gebracht hat?
Ja, das ist ja auch so ein Thema. Es gibt gewisse Sachen, die man gelernt hat in seinem Arbeitsleben. Das heißt, Kunden wollen mit ihren Dienstleistern, mit Agenturen Abendessen gehen, um dann mal in Ruhe Dinge zu besprechen. Das habe ich auch jahrelang gemacht und mich dann gewundert, warum ich eigentlich nie einen Abend frei hatte und mich nie mit Freunden treffen konnte oder nie was für mich machen konnte oder wenn Champions League lief oder was ich weiß, dann saß man halt beim schummrigen Italiener und hat irgendwie über einen Job geredet, bis ich irgendwann gesagt habe, ich habe keine Zeit mehr für Abendtermine und habe immer, als die Anfragen kamen, gesagt, nee, klappt leider nicht, ich habe keine Zeit, wir können uns mittags treffen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Dann hatte ich plötzlich Lunchtermine. Die gleichen Leute, die mit mir Abendessen gehen wollten, habe ich dann mittags getroffen. Wir haben festgestellt, gemeinsam übrigens, es gibt nichts, was du abends besprechen kannst, was du nicht auch genauso gut mittags besprechen kannst. Und mit bestimmten Kunden, die ich heute mehrfach getroffen habe, wo wir uns immer wieder mittags jetzt getroffen haben, lachen wir heute und sagen, Mensch, ja Wahnsinn, wir haben uns gegenseitig Abende geschenkt, können auf der Couch rumliegen, können ins Kino gehen, irgendwas Privates machen. Es hat unsere Geschäftsbeziehung keinen Abbruch getan. Dadurch, dass ich die Abendtermine auf die Lunchtermine oder Businessfrühstücke verlagert habe, habe ich weder einen Kunden verloren, noch irgendein Geschäft verloren. Das heißt, es gibt teilweise Dinge, die man einfach macht aus der Vergangenheit heraus, weil man sie einfach so unhinterfragt hinterlernt ist und der Andersmacher sagt, ich mache jetzt mal etwas anders, ich arbeite mal disruptiv, wechsle mal das System und siehe da, es ist eher positiv. Heute danken mir die Menschen, dass sie nicht mehr Abendessen gehen müssen, auch nicht mit mir.
Wie viel Prozent Coach steckt eigentlich in dir?
Ah, eine gute Frage. Ich würde mal schätzen, 30%, ein Drittel bestimmt.
Weil ich würde gerne mit dir, dich oder dich eher als Führungskraft ansprechen. Du beschäftigst dich ja auch mit den Themen New Work, ja, und viel mit den ganzen Personalentwicklungen oder den Entwicklungen des HRs. Eine Frage vorab, was ist für dich das Gegenteil von Gelassenheit?
Das Gegenteil von Gelassenheit ist Angespanntheit, Verspanntheit, und zwar im negativen Sinne. Also wenn man angespannt ist, also geradezu eigentlich verkrampft. Wenn jemand verkrampft ist, kann er nicht gelassen sein. Und jemand, der seinen Job verkrampft macht, macht ihn in meinem Sinn, kann er ihn auch nicht gut machen. Weil es fehlt das letzte bisschen Fame, das aus einer guten Arbeit eine perfekte Arbeit macht.
Okay, wenn wir damit auf die Arbeitswelt von morgen blicken, verschmelzen ja Arbeit und Privatleben immer stärker. Führt das zu mehr Gelassenheit oder führt das zu mehr Verkrampftheit?
Ja, das ist genau der Punkt und das kommt auf den Einzelnen an. Also ich sag mal, die technischen Möglichkeiten bieten die Möglichkeiten, gelassener zu werden, weil man ja arbeiten kann, wann man will und wo man will. Das heißt, dieses ganze Statische im Büro von 9 bis 16 Uhr oder bis 18, 19 Uhr, wann immer man das definiert, rumzusitzen und statisch am Computer zu arbeiten, das löst sich ja immer mehr auf. Man kann heute an allen Orten der Welt arbeiten und seinen Wertbeitrag leisten. Man kann oder man könnte. Aber manche Leute sind so gestresst, dass sie natürlich dieses permanent always on und die Computer und die Digital Devices als Stressfaktor sehen, weil sie immer erreichbar sind, dauernd blinkt was, dauernd piept was. Und da sind wir beim Punkt von vorhin, wenn du nicht in der Lage bist, selber auch mal deine Geräte auszuschalten, dann wird dir alle schöne technische Errungenschaften nichts nützen und du wirst viel verkrampfter und verspannter sein als vorher und du bist in einem noch größeren Hamsterrad, das ist dann kein analoges mehr, sondern digitales. Und das ist sicherlich die Gefahr und viele Menschen sehen ja auch Digitalisierung eher als Bedrohung, weil sie meinen, man ist jetzt überall erreichbar und es piept und bimmelt überall. Ja, mag so sein, aber der Schlüssel liegt in dir selber. Du bist in der Lage, noch den Ausknopf einzuschalten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann überlebst du.
Wie hat sich denn das Führen von Menschen im Laufe der Jahre deiner Erfahrung nach verändert?
Das hat sich ganz substanziell verändert, weil du natürlich heute deutlich mehr loslässt, weil die neuen Generationen von Menschen sind in meinen Augen viel selbstbewusster, haben einen anderen Anspruch an den Job, an ihre Führungskräfte. Früher, muss man ganz ehrlich sagen, war es so, da war ein Chef, der war Chef, warum auch immer, hat auch keiner hinterfragt, und man war Mitarbeiter, und hat man das gemacht, was der Chef gemacht hat. Ich war bei der Bundeswehr, hat mir nicht gut gefallen. Und da war auch so ein Thema Befehl und Gehorsam, Paragraph 1 Soldatengesetz, wo man sich auch fragt, nur weil einer irgendwie drei Streifen auf der Jacke hat, warum sagt er mir irgendwie einen unsinnigen Befehl? Ich habe dann damals auch mal Nein gesagt, weil ich es Quatsch fand, eine Halle zu fegen, die sauber war aus reiner Schikane. Bin dazu auch natürlich auch mal in den Bau gegangen und wegen Befehlsverweigerung. Aber das hat mir nicht geschadet, gab es die Bibel zu lesen, war ganz in Ordnung. Aber ich glaube, das ist heute ein anderes Thema. Du musst heute mit als Führungskraft mit Menschen ganz anders umgehen. Viel mehr auf Augenhöhe, du musst Dinge erklären, du musst sie motivieren, die fragen und du musst Antworten finden. Das heißt, ich finde, Führung ist heute auf einem ganz anderen Level, genau wie Erziehung heute auf einem anderen Level ist. Ich glaube, Kinder, gerade Jugendliche, heute und damals allein durch das Thema Medienwelt, du kannst ja nicht mal heute Erziehung vergleichen wie 1950, wo es ARD und ZDF und eine Tageszeitung gab. Das heißt, erklär mal deinen Kindern, ob sie jetzt Fortnite spielen dürfen oder nicht oder wie lange sie im Netz rumhängen dürfen. Das sind andere Diskussionen, die auch fordernder sind, auch argumentativ. Und genauso ist es im Job. Insofern finde ich, eine Führungskraft heute muss im Bereich Social Skills, im Bereich Empathie ganz anders unterwegs sein, weil mit Befehl und Gehorsam ist es längst nicht mehr getan.
Was müssen denn die Chefs von heute tun, damit die Mitarbeiter und vielleicht vor allem die jungen Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen?
Sie müssen erstmal ihnen einen Sinn geben. Also ich finde, die Leute müssen verstehen, wo ist der Sinn? Also Tim Höttges hat es auf der Demexpo, finde ich, so schön gesagt, die Leute müssen ins Büro kommen und wissen, was ist der Sinn der Tätigkeit, die ich hier für eine Telekom mache? Wenn ich, das ist der Punkt. Und wenn du als Führungskraft nicht in der Lage bist, den Sinn der Arbeit zu erklären, auch des spezifischen Jobs, auch dich selbst zu erklären, da hast du schon mal ein Problem. Das heißt, eine Führungskraft muss erklären können, muss vermitteln können, muss motivieren können und idealerweise ist dann auch ein Vorbild, ein Leuchtturm, wo man sagt, der Typ, für den und mit dem wir hier arbeiten, ist jemand, an dem kann ich mich orientieren, so wie der ist, wie der mit Menschen umgeht, wie der arbeitet, ist das jemand, so möchte ich auch mal sein, dann funktioniert. Und ich glaube, junge Leute kommen dann gerne zur Arbeit, deswegen auch das ganze Gerede, die neue Generation ist nicht mehr motiviert und stellen nur noch Fragen, wollen nur Sabbaticals machen, halte ich auch für Quatsch. Das ist oft eine Ausrede von Führungskräften, die sich dem Gespräch nicht stellen wollen. Mit guten Mitarbeitern, und die gab es früher, die gibt es heute ganz genauso, musst du heute nur anders umgehen. Das ist eine größere Challenge. Und wer nicht bereit ist, Diskussionen zu führen und zu argumentieren, der hat in der Tat ein Problem, aber der sitzt irgendwann auch allein im Büro.
Ich meine, ich will Tim Höttges natürlich auf gar keinen Fall widersprechen. Absolut, unterschreibe ich. Ich habe aber auch mittlerweile jetzt durch eigene Beratungsprojekte festgestellt, Sinn ist keine Einbahnstraße. Also, weil für mich ist es ja, also wenn ich jetzt Telekom-Mitarbeiter bin, kann für mich Sinn etwas ganz anderes bedeuten als für meine Kollegin. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen richtig, die Telekom muss sich überlegen, wofür gibt es die Deutsche Telekom? Mhm. Was ist der Sinn dieser Organisation? Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch die Verantwortung der jungen Menschen, dass sie sich mit persönlichen Fragestellungen auseinandersetzen und sich einmal fragen, okay, was ist eigentlich mein Sinn?
Absolut.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass vor allem meine Generation mit einer viel zu krassen Konsumhaltung ins Arbeitsleben startet und das Gefühl hat, das ist hier wie im Supermarkt und ich bekomme alles angeboten und ich suche mir was Nettes aus und vergessen dabei, sich zu überlegen, was will ich eigentlich kochen?
Ist was dran. Das ist was dran. Ich glaube, man sagt, der Sinn eines Unternehmens, jetzt Beispiel Telekom, sind wir ganz schön dabei, ist Netze zu bauen und Menschen zu verbinden. Werbespruch, erlebe, was verbindet. Großartige Claim, by the way. Und wenn ich jetzt komme als junger Mitarbeiter, ist ja die Frage, wo ist mein Wertbeitrag, um zu diesem Netzausbau, entweder technisch oder auf dem inhaltlichen Wege miteinander, einen Beitrag zu leisten. Das ist das alte Thema. Nur weil ich an der Uni irgendwas studiert habe und fachlich vielleicht fit bin, kann ich ja im Bereich Lebenserfahrung, im Bereich Kreativität und was auch immer noch nicht einen substanziellen Beitrag leisten und kann nicht nur konsumieren, wie du sagst, sondern ich muss auch etwas bringen. Und ich glaube, jeder gute Mitarbeiter bringt erstmal viel mit. Persönlichkeit, Erfahrung, sein Netzwerk heute und andere Thematiken. Und das ist genau die Frage der Symbiose. Und wenn es dann matcht, lieber Parship, dass du sagst, da ist ein Anbieter, der hat ein tolles Ziel, einen Sinn, ob es Netzausbau ist oder eben Menschen happy zu machen oder Menschen zu verbinden. Und ich selber habe Spaß am Connecten, am Menschen verbinden und ich mag die Menschen, die dort sind, dann gibt es einen Mehrwert und ich finde, wenn man dann die richtige Demut hat und sagt, okay, ich bin auch noch bereit zu lernen, weil da arbeiten Menschen, die machen das viel länger, das ist auch für mich ein Thema, auch junge Mitarbeiter neigen oft dazu zu sagen, ich komme ja von der Uni, ich habe hier alles gelernt, ich habe ein Prädikatsexamen, super, und vergessen, dass Leute im Unternehmen sind, die 30 Jahre da sind und die im Bereich von fachlicher Kenntnis und anderen Thematiken, auch Lebenserfahrung, viel mehr Wissensvorsprung haben. Und die Kunst ist es, diese beiden Dinge zu verbinden. Ich bin ein großer Freund davon, dass Senioren pädagogische Mitarbeiter und junge Mitarbeiter perfekte Teams bilden, gibt's ja oft auch in Unternehmen. Und wenn das zusammenkommt und die Bereitschaft da ist, auch mal zuzuhören, auch mal zu lernen, dann sind junge Mitarbeiter ein echtes Geschenk für ihr Unternehmen.
Ja, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und bei der Deutschen Telekom arbeitet, hat was gelernt und kann sich persönlich fragen, verbinde ich gerne Menschen? Mhm. Welche Menschen verbinde ich gerne? Was verbinde ich gerne? Das sind ja genau die Fragen.
Genau.
Ich glaube, jeder andere Zuhörer kann sich die Frage stellen, wenn er in einem festen Angestelltenverhältnis ist, was ist eigentlich der Sinn und Zweck meines Arbeitgebers und was ist Sinn und Zweck meines Lebens?
Genau.
Und wie passt das zusammen?
Und deswegen finde ich, ist es vollkommen legitim, dass auch Menschen die Sinnfrage stellen und sagen, ich arbeite hier in einem Unternehmen, übrigens nicht nur junge Menschen, ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ich habe es oft genug erlebt, dass auch bei uns in Agenturen Leute gekündigt haben, wo man sich natürlich ganz furchtbar erschreckt hat, weil es ja tolle Mitarbeiter waren, die dann zu einem NGO gegangen sind und sagte, ich habe mehr Spaß daran, jetzt bei einem Holländer zu arbeiten, der die Meere vom Plastikmüll befreit irgendwo, muss ich sagen, da kann man den Menschen keinen Vorwurf machen. Also wenn jemand dafür brennt und das toll findet, würde ich sagen, klasse. Also ich habe noch nie einen Mitarbeiter versucht, davon abzuhalten. Also wenn jemand wirklich die Passion hat, etwas zu tun, etwas Sinnstiftendes, ins SOS-Kinderdorf zu gehen, was immer er machen möchte, vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das muss sich jeder selber fragen. Und du wirst auch nur dann glücklich sein mit deinem Berufsleben und deinem echten Leben, wenn du diese Frage zufriedenstellend beantwortest. Und zwar immer wieder wichtig, unabhängig von Geld. Auch wenn du weniger verdienst, kannst du vielleicht, wenn du am richtigen Platz bist und das machst, was dir Sinn gibt, mit dem Unternehmen, das den Sinn erfüllt, der mit deinem Sinn matcht irgendwo, ein unendlich glücklicher Mensch sein, der ein ganz reiches Leben führt, auch wenn er vielleicht nur marginal verdient.
Mhm. Finde ich ein super Beispiel mit der NGO. Obwohl ich den Anspruch, also wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, hätte ich den Anspruch, das doch noch einen Ticken früher zu entdecken.
Klar.
Diesen Trieb meines oder diese Motivation meines Mitarbeiters und vielleicht ihn dahin zu leiten, sagen, okay, was bedeutet das in deinem jetzigen Arbeitsverhältnis? Vielleicht akquirieren wir Ocean Cleanup als Kunden und machen
zum Beispiel, PR. Zum Beispiel, ne? Guter Punkt. Also auch genau wie das Thema, alle Unternehmen heute haben ja auch eine CSR-Abteilung, machen tolle Projekte und der Idealfall ist natürlich, und das ist wieder etwas, wir reden am Ende immer wieder über Kommunikation. Je dichter ein Unternehmen, je dichter eine HR-Abteilung, je dichter ein Vorgesetzter an seinem Mitarbeiter dran ist, und das ist das Thema, ich sage immer Hashtag zuhören, je mehr man miteinander redet und auch der Chef, und das ist, finde ich, das ist ein ganz wichtiges Führungsverhalten, den Menschen zuzuhören. Was umtreibt einen Aaron? Was ist dem wichtig? Und wenn ich nichts über den weiß und nur weiß, dass er irgendwie ein BMW fährt und in Düsseldorf wohnt, das sagt ja nichts über diesen Menschen aus. Wofür engagiert er sich? Wofür brennt er? Und wenn er eben für Social und die Rettung der Ozeane brennt, dann ist es doch wunderbar, wenn wir ein Social Engagement Projekt haben, das er dann vielleicht als Ownership persönlich bei uns leiten kann. Und da, finde ich, wird ein verantwortungsvolles Unternehmen und ein Mitarbeiter wieder eine Einheit. Und das sind dann Unternehmensverhältnisse, wo der Mitarbeiter vielleicht bleibt und nicht gehen muss. Also idealerweise musst du nicht gehen, um deinen sinnstiftenden Traum eines verantwortungsvollen Handels im Unternehmen hinzukriegen, weil alle DAX-Unternehmen haben heute große Budgets, Millionenbudgets und kümmern sich um vernünftige Dinge. Und da zu sein, nur viele wissen es gar nicht, dass es sowas gibt im Unternehmen und reden nicht drüber oder Geschäfts wissen es nicht. Und dann entstehen eigentlich Kündigungen, die vermeidbar gewesen wären.
Aber warum machen die Unternehmen es nicht? Also ganz aktuell, jetzt vor 2-3 Wochen ist ja die neue Gallup-Studie rausgekommen. 71% der Befragten machen Dienst nach Vorschrift. Nicht mehr, nicht weniger. Und bei 14% ist die Bilanz noch negativer. Sie haben innerlich schon gekündigt. Also bleiben nicht mehr viele übrig, die tatsächlich gerne zur Arbeit gehen. Warum überbieten sich die Unternehmen nicht mit Aktivitäten, die in diese Richtung gehen?
Also man muss dazu sagen, es gibt viele, die das schon machen, aber wir sind momentan in einer Zwischenzeit, weil wir oft noch Führungskader haben in den Unternehmen, die anders sozialisiert wurden. Das fällt denen schwer, diese Gespräche zu führen mit diesen Leuten und da kommen auch die Ressentiments her und wir erleben es, deswegen gehen ja auch viele gerne auch zu Startups, weil der Startup-Unternehmer, der ist ja so aufgewachsen, der kommt aus einer partizipativen, aus einer kommunikativen Welt. Allein das Thema, guck dir mal an, wie viele CEOs, wie viele Führungskräfte von Top-Unternehmen überhaupt im Netz unterwegs sind. Da gibt es natürlich immer die Leuchte, wo man sagt, wunderbar, da ist ein Tim Höttges, da ist ein Dieter Zetsche und da sind ein paar andere und da ist einer von SAP. Aber dann wird es auch ganz dünn. Das heißt also, wir haben einen Großteil, ich würde mal sagen, diese 73%, kannst du 1:1 übertragen, die Nichtpräsenz von Top-Management in sozialen Netzwerken. Und auch da muss ich sagen, also ich bin auch auf allen sozialen Netzwerken, nicht nur, um mich selber zu verbreiten, sondern auch, um zuzuhören. Du lernst ganz viel über Stimmungen, du kriegst Sachen mit, du siehst Tendenzen, etc. PC. Und ich glaube, dieses Gespräch, den Mitarbeiter auf Augenhöhe als einen Partner, einen Kommunikationspartner wahrzunehmen und nicht nur als bezahlte Arbeitskraft. Und das ist ein Change-Prozess, den wir momentan durchlaufen. Der wird vielleicht noch 15 Jahre dauern. Ich glaube, wenn eine bestimmte Kaste von Manager-Generation abgetreten ist in 5 oder 10 Jahren, wird sich das Bild wandeln, weil die neuen Manager-Typen anders sozialisiert wurden. Die wissen, dass es ohne Kommunikation, ohne Reden, ohne Zuhören überhaupt nicht mehr geht. Und die wollen, wie gesagt, nicht allein im Büro sitzen in der Zukunft.
Ich würde gern das Thema wechseln und auf deine Kindheit zu sprechen kommen.
Ja, schönes Thema.
Gab es denn in deiner Kindheit Anzeichen dafür, natürlich jetzt so in der Retro-Perspektive, gab es Anzeichen dafür, die ja darauf hingedeutet haben, was du heute machst?
Meine Mutter würde sagen, ja, denn ich habe schon mit 5 oder 6 Jahren Bücher geschrieben, in Anführungsstrichen, also meine Urlaubserinnerungen. Ich bin in Brasilien groß geworden und da habe ich immer alles, was mich da in dem Sitio in den Bergen umtrieben hat, aufgeschrieben. Hat dazu Bilder gemalt und hat die dann geheftet, also hatte kleine Bücher. Also, dass ich heute Bücher schreibe, sagt meine Mutter, das war beim Frank schon sehr früh absehbar. Dann sagt sie, ich war immer ein Verkäufer gewesen und habe immer in der Familie und allen Nachbarn immer irgendwas verkauft und immer irgendwas gemacht. Insofern, dass ich heute jemand bin, der gerne präsentiert, der in der Agentur Konzepte verkauft, hätte man auch absehen können. Und ich war immer derjenige in der Nachbarschaft, in der Schule, der mit allen Menschen kommuniziert hat. War immer Klassensprecher und war immer mit unterwegs und hatte immer ganz viele Freunde und habe immer als Zirkusdirektor dann mit allen Kindern was inszeniert. Und insofern dieses mit Menschen irgendwas zu machen, würde sie sagen, kann man auch zurückleiten auf die Kindheit. Also meine Mutter würde deine Frage mit einem 100%igen Ja beantworten. Und da meine Mutter eine kluge Frau ist, würde ich ihr heute nicht widersprechen.
Was war denn dein Kindheitstraum? Also wofür hast du gebrannt als Kind?
Ich wollte eigentlich, gibt es eine legendäre Szene von meiner Mutter, wo gesagt hat, Frank, was möchtest du später mal werden? Und hat der kleine Frank gesagt, ich möchte Winnetou werden. Und das heißt, mein einziger Kindheitstraum, ich wollte nie Lokomotivführer, ich wollte nie Pilot werden, ich wollte nie irgendwas Normales werden, ich wollte immer nur Indianerhäuptling werden. Und das bin ich ja irgendwie auch geworden. Und mein Buch ist ja auch eine Hommage an gute Häuptlinge im übertragenen Sinne, nicht nur Indianerhäuptlinge. Und ich habe wahrscheinlich auch viel von Indianern, mit denen ich mich intensiv beschäftige, aber auch gelernt, von der Weisheit der indianischen Kultur. Aber eigentlich wollte ich immer Winnetou werden. Und als ich dann irgendwann mal bei RTL in der Neuverfilmung von Winnetou mitspielen durfte als Kleindarsteller, bin ich es ja auch irgendwie geworden.
Auch eine verrückte Geschichte, ne? Dass du bist ja zum Casting gegangen. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
Ja, also auch das ist für mich ein Thema von Gelassenheit, ein Thema von einfach just do it, einfach Dinge machen und nicht, weil man das nicht darf oder macht man doch nicht. Ich fand es immer witzig, mal als Komparse im Film mitzumachen, weil man da lernt man auch Demut und dass jedes Rädchen ins Getriebe kommt. Und es gab ein Casting hier in Köln, wo Komparsen für die Winnetou-Verfilmung gesucht wurden. Und da bin ich am Geburtstag meiner Schwiegermutter mit meiner Familie hingedackelt im schwarzen Anzug, in die Reihe gestellt, 1000 Leute. Und dann wurden wir rausgepickt, meine Frau, meine kleine Tochter und ich, und durften dann vorsprechen und wurden dann Kleindarsteller in der Winnetou-Verfilmung. Und ich habe danach den Regisseur, den Philipp Stölzel und den Assistenten gefragt, warum haben sie ausgerechnet mich genommen? Und da sagte der Frankie, keiner wollte es so wie du. Ich glaube, das stimmt auch. Ich war extrem leidenschaftlich unterwegs und es hat unendlich viel Spaß gemacht, in der Traumwelt meiner Jugend mitzuspielen in dieser Verfilmung, ihre aufwendige Verfilmung mit Kostümen und Spektakel. Ich war also ein Geschworener im Gerichtssaal mit Wotan Wilke-Möhring und es war Mario Adorf am Set zu sehen und Jürgen Vogel. Also es war toll und das hat richtig Spaß gemacht. Hast du nichts verdient, 100 Euro am Tag irgendwie als Gage, völlig unbedeutend. Der Spaß, dieses Erlebnis ist für kein Geld der Welt kompensierbar.
Stichwort Geld. Dein Vater, habe ich gelesen, hat früher gesagt, das Geld liegt auf der Straße.
Stimmt.
Ihr habt kein Taschengeld bekommen und deswegen wurdest du kreativ. Du scheinst ja dann sehr früh deine unternehmerische Ader entdeckt zu haben. Erzähl doch mal von deinem ersten Business.
Ja, also das muss ich sagen, mein Vater, wie gesagt, Lehrer, sehr, sehr weiser Mensch und das hat er gar nicht böse gemeint damals, sondern wir mussten uns immer was verdienen. Also Taschengeld einfach, er sagt immer, man kriegt nie im Leben irgendwie, bei keinem Job, der wird einfach Geld, dass man einfach nur da ist und man muss da was zu tun. Also ob wir nur Äpfel gesammelt haben oder einen Rasen gemäht haben, gab es immer dann 50 Pfennig. Aber natürlich war das nicht genug, um dann mit den Mädels mal ein Eis essen zu gehen oder mal irgendwie sich andere Dinge zu kaufen. Also waren wir in Otterndorf an der Nordseeküste und haben am Apfelhof gesessen und haben gesehen, da gab es keinen öffentlichen Nahverkehr, wie die Segler immer in die Stadt gingen, eingekauft haben und mit vollen Tüten zurückkamen. Und da kamen wir auf die Idee, mein Bruder und ich, und sagten, Mensch, damals war noch Sperrmüll, da haben die Menschen noch heile Fernseher und ganze Fahrräder weggeschmissen. Wir holen uns Fahrräder vom Sperrmüll, malen sie blau an, reparieren sie und vermieten die an die Touristen. Dann haben wir Tagestarif 5 Mark, Einkaufstarif 2 Mark und die Woche dann reduziert 25 Mark. Und innerhalb von wenigen Minuten waren die Dinger weg gewesen und wir haben uns dumm und dusselig verdient und hatten nachher 70, 80 Fahrräder. Und die Gebrüder Behrendt als Fahrradverleih, wir waren Jugendunternehmer des Jahres, wir haben nachher neue Fahrräder gekauft, sie als Jahresräder laufen lassen, dann wieder Verkauf und den Gewinn dann einkassiert. Also wir haben dann 50.000 Mark im Jahr verdient mit 16, 17, was richtig viel Geld war. Und ich war nachher dann Chef und habe dann die Nachbarskinder alle für uns arbeiten lassen und das Geld gezählt. Das war großartig. Und da muss ich sagen, meinem Vater recht gegeben, das Geld lag buchstäblich auf der Straße, nämlich mit einem gemieteten Fahrrad haben wir es einkassiert.
Wahnsinn.
Ja.
Aber warum bist du heute nicht Unternehmer?
Gute Frage. Ich bin es ja gewissermaßen, weil ich ja selbstständig bin. Ich bin ja nicht angestellt, sondern habe ja mein eigenes Business mit, wie gesagt, als Berater bei Serviceplan, mit Vorträgen, mit Büchern, mit anderen Mandaten. So bin ich ja gewissermaßen als One-Man-Show selbstständig. Ich hätte wahrscheinlich auch Unternehmer werden können, aber ich war irgendwie, muss ich ehrlich sagen, irgendwie zu bequem und weiß nicht, es hat mir denn die letzte zündende Geschichte gefehlt und ich habe wahrscheinlich immer Jobs gehabt, wo ich mich unternehmerisch sehr entfalten konnte, sowohl in der Promotion-Agentur, in der PR-Agentur, bei RTL, in der Musikbranche. Ich habe immer so gearbeitet, auch als Angestellter, wie ein Unternehmer. Insofern hat es mir nicht gefehlt und das ist wahrscheinlich die wahre Begründung, dass ich nie Unternehmer geworden bin, weil ich es gefühlt eigentlich immer war. Und bin.
Was hat dir in der Schule am meisten Freude gemacht?
Deutsch. Geschichten erzählen. Aufsätze ja, schreiben.
Fast wiederum
ja, zu ja. Mathe war ich eine Vollkatastrophe. Ich habe nichts verstanden. Ich hatte Nachhilfe. Ich habe auch Physik und Chemie nicht verstanden. Weder den Sinn der Experimente noch, was das alles sollte. Und also ich bin auch heute für meine Kinder der schlechteste Nachhilfelehrer. Meine Frau ist zum Glück großartig in Mathe. Ich habe das, wenn ich sehe, was mein Junior mit 11 heute macht mit Geometrie, ich verstehe es heute noch nicht. Nichts!
Ich habe gelesen, dass du wegen deiner vielen Leidenschaften nicht so recht wusstest, was du nach dem Abitur machen solltest.
Das stimmt.
Das ist ein Luxusproblem, viele Leidenschaften zu haben. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die nicht wissen, was überhaupt die eine Leidenschaft ist. Wie hast du dich denn dann entschieden?
Ja, ganz einfach. Mein Vater hat eine Entscheidung für mich getroffen. Also. Der legte mir eine Ausschreibung der Deutschen Journalistenschule auf den Tisch und sagte, hör mal zu, Geschichten und Schwafeln kannst du doch gut. Bewirb dich mal. Die suchen in der Lehrredaktion der 15. Kandidaten. Da wurden dann immer 15 Leute eingeladen. 3000 haben sich beworben. Und die mussten halt eine Geschichte, eine Reportage schreiben und sich in einem Assessment Center durchsetzen. Da habe ich gesagt, bevor der Alte mich weiter nervt, mache ich es denn mal. Eigentlich Lust hatte ich eigentlich nicht. Und Journalist fand ich es auch nicht so erstrebenswertes irgendwie. Aber ich habe es dann gemacht und bin dann eingeladen worden zur Prüfung. Und weil ich irgendwie immer alles gelesen hatte, wusste ich auch irgendwie alles und habe die auch dann bestanden und war dann einer der jüngsten Absolventen der Deutschen Journalistenschule in München. Ist ja so eine Kaderschmiede, wo Günter Jauch, Frau Maischberger, also ganz viele tolle Leute waren und auch heute noch hingehen. Und das hat mir dann aber auch Spaß gemacht. Da haben wir dann eben auch Formate gemacht. Ich habe dann Praktikum gemacht bei der Bild-Zeitung und war dann beim Fernsehsender. Und da habe ich gemerkt, ich wollte jetzt kein Journalist werden, aber das Schreiben, das Geschichten erzählen, das hat mir gut gefallen. Und da bin ich eigentlich so reingeraten. Und das war jetzt nicht eine strategische Karriereplan, sondern eigentlich hat mein Vater durch eine Anzeige in der Zeit meine spätere Berufslaufbahn befördert.
Und warum nicht der Journalismus? Was war ausschlaggebend?
Du, das war irgendwie, ich glaube, es war mir zu anstrengend, dieses Recherchieren und so. Da war ich wieder zu bequem zu. Ich wollte lieber was erfinden. Also ich fand lieber das Fiktionale und Dinge machen und Hörspiele erfinden und Artikel schreiben und sowas. Aber dieses harte Recherchieren, also ich, meine ganzen Kollegen in der Klasse, die fanden das total toll zu recherchieren, investigativ und reinzubohren. Also ich war da eher so eher anders unterwegs. Also ich wollte eher am Strand liegen und eine tolle Geschichte haben. Und also ich wäre am liebsten zu Disney gegangen und hätte so Star Wars oder bei George Lucas irgendwie und hätte mir eine neue Star Wars Geschichte ausgedacht. Das hätte mich gereizt. Aber das hat mit Journalismus nichts zu tun.
Dann die Frage an den 30-prozentigen Coach in dir. Wie finde ich dann meine Leidenschaft?
Wir waren beim Thema Zuhören und das heißt auch wiederum Zuhören oder Hineinhören in dich selber. Und ich glaube, wenn man sich mal mit jemandem beschäftigt, man braucht meistens einen Sparringspartner. Also wenn man im Tunnel ist und sagt, ich weiß meine Leidenschaft nicht, dann brauchst du mal einen, der dich grillt. Also ich wäre so eine Type, ich würde dich 2 Stunden mit dir ins Zimmer setzen und mit dir über dein Leben, über deine Kindheit reden. Und da garantiere ich dir, würden Dinge ans Tageslicht kommen, die du teilweise vielleicht selber vergessen hast, wo du Leidenschaft für hattest. Und jeder Mensch hat Leidenschaften oder hatte Leidenschaften. Oft sind sie verborgen und dann kriegt man sie raus. Und manchmal sitzen verborgene Leidenschaften in Themen, in Spielhandlungen, in bestimmten Reisen, in bestimmten Momenten aus der Kindheit, die man einfach wieder wie aus dem Bergwerk nach oben befördern muss. Und da hilft einem meistens ein Coach oder ein Sparringspartner. Selbst kommt man meistens nicht drauf. Also ich habe auch viele Dinge entdeckt, eben auch mal durch ein Coaching später, weil ich selber die einfach vergessen hatte.
Wie alt sind deine Kinder?
Die Kleine ist 8, die Holly, der Josh ist 11 und meine älteste Tochter aus meiner ersten Beziehung ist 25.
Mit Hinblick auf die 2 jüngeren Kinder, kannst du da schon erkennen, was so die Leidenschaft in welche Richtung es geht?
100%ig. Also das ist, meine Frau und ich, wir lachen da oft drüber, weil natürlich wir sind sehr gerne Eltern und finden das großartig und wie gesagt, nichts inspiriert mich mehr wie meine Kinder. Und der Sohn ist ein totaler Mathematiker, also alles das, was, das kann er nicht von mir haben, alles das, was ich nicht konnte, kann der. Der kann rechnen, der kann Physik, der ist, denkt logisch, also ein absoluter Forscher, Naturwissenschaftler, also die kann man später mal zur NASA oder in irgendein Startup in Silicon Valley schicken, der entwickelt wahrscheinlich das iPhone 3024 irgendwie. Das wird mit Sicherheit mal jemand, der in diesem Bereich ist, oder er sagt, er hat liebt kleine Kinder und er wird vielleicht mal Kinderarzt, so. Natürlich, wenn er so gut in der Schule ist, wie er ist, kann er auch vielleicht Medizin studieren. Also der wird entweder Kinderarzt oder Forscher oder Raumfahrttechniker irgendwie. Und die Kleine, die ist mir sehr ähnlich, die Holly, die sagt heute schon, hat sie schon mit 5 gesagt irgendwie, was möchtest du mal werden, Holly? Ich möchte auf einer Bühne stehen und die Menschen zum Lachen bringen. Also wir werden wahrscheinlich Caroline Kebekus 2025 erleben. Die liebt es auch, in Filmen mitzuspielen und so. Also die ist da genau wie ich und nicht so der größte Fan von Mathe und irgendwelchen anderen Dingen, sondern die liebt die Sprache, ist super in Deutsch, liebt es, Schauspielerin zu sein und Showtime zu machen. Und man sieht sie meistens mit Mikrofon und kommt an Armuttisch und macht irgendwie Hollys Show. Und dann müssen wir alle lachen, aber es ist auch wirklich lustig.
Wenn wir zurückblicken auf dein Leben,
ist es schon vorbei? Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Das war ihr Leben, da gab es mal eine Show von Dietmar Schöner. Das war ihr Leben, da warst du irgendwie 99 Schrumpel und dann hast du gesagt, Jopi Heesters, ich blicke mal zurück und da hast du dich erinnert an irgendwelche Blondinen, mit der du damals auch vor der Kamera stand. So komme ich mir gerade vor, wenn du fragst, wenn wir zurückblicken auf dein Leben.
Zumal die Frage völlig falsch gestellt ist, weil ich blicke nicht zurück, sondern du blickst zurück. Aber das darf man ja auch mit jedem Alter machen. Was würdest du denn anders machen?
Das ist auch eine gute Frage. Mein Traum war es später, ich wäre eigentlich gerne so wie Thomas Gottschalk gewesen. Ich wäre gerne ein Fernsehmoderator gewesen. Und das ist auch meine stille Leidenschaft. Und ich habe auch, seit ich denken kann, in allen meinen Agenturen immer die Weihnachtsfeier moderiert. Ich habe Howard Carpendale nachgemacht. Ich war also immer die Rampensau auf jeder Party, weil ich es gerne mag. Ich moderiere auch heute gerne und deswegen auch, ich mache ja viele Vorträge auch jetzt zu meinen Büchern. Das liebe ich auch. Also ich habe keine Angst vor der Bühne. Ich liebe die Bühne. Ich liebe das Mikrofon. Also gib mir ein Mikro und ich bin glücklich. Deswegen freue ich mich, dass hier auch entsteht. Also wenn ich was anders machen würde, würde ich viel früher versuchen, zum Fernsehen, heute wahrscheinlich YouTube, vielleicht wäre ich heute auch ein YouTube-Star, zu gehen und Moderator zu werden. Also ich würde gar nicht mehr dieses Journalistische machen, sondern ich hätte mich als früher Spund eigentlich für eine Moderatorenausbildung entscheiden sollen und hätte wie Gottschalk und Jauch beim Radio irgendwo den fröhlichen Frankie machen können und die Frankie-Show. Also ich wäre heute wahrscheinlich Gottschalk.
Da steckt ja auch so ein bisschen der Trieb nach Ruhm und Anerkennung hinter. Wie wichtig war oder ist dir das?
Ach, Ruhm und Anerkennung würde ich nicht sagen. Es ist eigentlich eher Menschen Freude machen. Also ich habe Spaß daran, Menschen zum Lachen zu bringen, den Menschen Freude zu machen. Und auch in den Firmen, wo ich war, und ich bin ja oft auf Alumni-Treffens, wo sich dann hunderte von Leuten treffen und an die schönen Zeiten zurückdenken, weil ich war immer so eine Type, ich habe auch mal Jahresbonus rausgehauen dafür, dass wir Boss Hoss oder Guido Horn geholt haben, weil ich mit den Leuten Spaß haben wollte. Und ich glaube, ich bin eine sehr ungewöhnliche Type Chef. Und das hat mir aber auch nicht geschadet. Ich würde Leuten Freude machen wollen. Also Ruhm ist was Vergängliches, also das ist nichts Tolles. Und also Spaß machen, also nicht Ruhm und Anerkennung. Also klar ist man immer froh, wenn man ein bisschen Anerkennung kriegt, dass Leute einen ganz gut finden. Man freut sich auch über ein Like auf Facebook oder auf Instagram, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es ist nicht so bedeutend, dass ich dann nachts nicht in Schlaf komme, wenn ich keins hätte.
Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Mich interessiert ein größter Fehler. Also das geht natürlich, klingt ein bisschen ähnlich, die Frage, weil natürlich, was du anders gemacht hättest, ne, ist ja, klingt auch nach einer Weggabelung, wo du hättest nach links gehen können und nicht nach rechts. Aber gibt es so eine Situation oder im Nachhinein einen Kontext, wo du sagst, ja, da habe ich mich tatsächlich falsch entschieden?
Beruflich oder privat?
Sowohl als auch, das, was dir einfällt.
Also ich bin ja geschieden und habe meine erste Ehe gegen die Wand gefahren und da bin ich auch zum größten Teil schuld dran gewesen, das muss man auch ganz klar sagen, weil ich damals einen Fokus hatte und der hat mich ja erst zu dem gebracht, wie ich heute auf Dinge blicke und ich hätte mit Sicherheit mit 29 nicht gesagt, liebe dein Leben und nicht deinen Job, da war ich auf einem ganz anderen Streifen unterwegs, war erfolgreich und habe dem Geld nachgestrebt und noch mehr Erfolg mit dem Antrieb, eigentlich ein positiver, ich will ganz viel Geld verdienen und ganz erfolgreich sein, um dann meiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen. Ich habe aber vergessen bei dieser falschen Zentrierung, dass meine Familie, meine ältere Tochter und meine Frau damals eigentlich etwas anderes von mir wollten, nämlich Präsenz und Teilhabe an dieser Familie. Und das gipfelte dann in solchen Geschichten, als es hieß, kannst du dich mal um die Reparatur der Spülmaschine kümmern? Und sagte ich, das war so ein Quatsch, keine Zeit, lass doch irgendeinen kommen, egal was es kostet, ich habe Wichtigeres zu tun. Und das war eine Haltung, wo ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Und ich glaube, das sagt ja nicht jeder, dass er schuld war am Scheitern dieser Beziehung und nicht beide waren schuld, und so, sondern ich war schuld und ich habe diese Fehler gemacht. Und ich habe daraus gelernt, aber das war sicherlich eine vollkommen falsche Zentrierung. Heute habe ich meine Lehren daraus gezogen, deswegen bin ich auch jetzt ja sehr glücklicher Familienvater und freue mich auch, dass meine erste Tochter in dieser Familie auch als Patchwork-Kind sowohl meiner jetzigen Frau als mit den anderen Kindern ein ganz glücklicher Mensch ist und ein ganz tolles Mädchen ist. Aber das habe ich damals falsch gemacht.
Wenn du so deine privaten und beruflichen Stationen Revue passieren lässt, gibt's sowas wie so einen roten Faden, den du erkennen kannst?
Ja, der hat immer etwas mit Leuchttürmen zu tun, mit menschlichen Leuchttürmen, weil egal wo ich war, waren immer Menschen der Grund, dass ich da war und nicht das Geld oder die Position, sondern ich habe mich immer dafür entschieden, einen tollen Chef zu haben. Und das war mir immer wichtig, auch zu wissen, für wen arbeite ich. Also ich war wahrscheinlich früher schon so ein Stalker, heute kann man es ja alles digital machen, aber es hat mich immer interessiert, aber alles versucht rauszukriegen, wie der so tickt, Leute gefragt. Und da war ich wirklich dann mal der investigative Journalist, der ich eigentlich nicht sein wollte, und habe mich schlau gemacht, auf wen treffe ich denn da? Und ich habe witzigerweise neulich nach 30 Jahren an meiner alten Schule eine Rede gehalten vor Abiturienten und hat der Schüler gesagt, Herr Behrendt, können Sie den jungen Menschen etwas mitgeben auf den Weg? Und da habe ich ihm mitgegeben drei Worte und die hießen Heimat, Herz und Haltung. Und das waren die drei Attribute, die mir immer wichtig waren an meinen Chefs, dass die ein Herz hatten, dass die menschlich waren und dass die eine Haltung hatten. Und egal wo ich war, ich habe bei RTL angefangen, weil ich Helmut Thoma toll fand als Gründer und Chef von RTL. Das war eine beeindruckende Persönlichkeit, wie der sich über alles hinweggesetzt hat und seine Vorstellung von Privatfernsehen durchgedengelt hat. Und da habe ich mitgemacht. Das fand ich herausragend. Oder ich hatte bei Universal, bei Polygram damals den Wolfgang Mattke, also den Präsidenten der Musikbranche, ein großartiger Typ, von dem ich extrem viel gelernt habe. toller Typ, habe ich viel von gelernt. Oder auch in der Werbung später oder in der Promotion. Das waren immer Menschen, die mich als Typen beeindruckt haben, weil die eine Haltung hatten, weil die mutig waren, weil die besonders waren. Und das habe ich auch jedem geraten, das rate ich auch meinen Kindern. Guckt nicht nach dem Angebot, wenn ihr 2 oder 3 habt, wer zahlt euch am meisten, sondern guckt da, von wem könnt ihr am meisten lernen. Wo ist ein Chef, wo ist ein Unternehmenslenker, der ein Vorbild ist, der Haltung hat. Und das ist, glaube ich, die Essenz und das ist der rote Faden meiner Karriere. Ich habe nie irgendwo gearbeitet, wo jemand war, der eine Flachpfeife war. Und wenn so einer kam, habe ich am nächsten Tag gekündigt.
Dann würde ich gern mit dieser wunderbaren Aussage so langsam zum Abschluss kommen. Und da gibt es 2 besondere Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze und einmal die Assoziation. Also bei den Halbsätzen gebe ich dir einen Satz vor und würde dich bitten, diesen zu beenden.
Okay.
Du kannst das kurz oder lang machen, das liegt ganz bei dir. Probleme löse ich, indem ich
sie gar nicht als Probleme ansehe, denn es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen auf unterschiedlich schwierige Aufgabenstellungen.
Anders machen heißt für mich
das Normale nicht als gegeben anzunehmen, sondern immer alles erstmal in Frage zu stellen.
Dankbar bin ich besonders für
meine Familie.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich
würde ich meine Familie einpacken und mit dem Kanu durch Kanada fahren.
Kommen wir zu den Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Karl May.
Würde ich gerne mit einem Lagerfeuer sitzen.
Lieblingsbuch.
Winnetou.
Influencer.
Gibt's viele, wahrscheinlich zu viele.
Und als in Köln lebender Mensch muss ich dir natürlich als letzte Assoziation mit auf den Weg geben. Düsseldorf.
Düsseldorf ist großartig. Ich habe hier lange gewohnt und gearbeitet. Meine älteste Tochter ist hier geboren. Düsseldorf ist völlig in Ordnung.
Das freut mich. Frank, ich danke dir für das reflektierte und bewegende Interview.
Es hat mir viel Spaß gemacht.
Falls du eine Person kennst, die gelassener werden sollte, den Sinn ihrer Arbeit hinterfragt oder ein Winnetou-Fan ist, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine kurze Rezension bei iTunes freuen. Wenn du andere Andersmacher kennst, nimm über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite gerne Kontakt zu mir auf. Da es jeden Sonntag einen neuen Andersmacher in meinem Podcast gibt, hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, dein Aaron.